Dürft ihr gerne in euren Bibeln aufschlagen, Offenbarung 6. Da werden wir heute weiter in unserer Offenbarungsreihe unterwegs sein. Ich lese einmal den Text vor, um den es heute gehen soll. Offenbarung 6, ab Vers 9. Als das Lamm dann das fünfte Siegel öffnete, sah ich unten am Brandopferaltar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, wegen des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o heiliger und wahrhaftiger Herr, richtest du nicht und rächst unser Blut nicht an denen, die auf der Erde wohnen? Da wurde einem jeden von ihnen ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, sie möchten noch eine kurze Zeit ruhen, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollzählig wären, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Weiter sah ich, als das Lamm das sechste Siegel öffnete, da entstand ein gewaltiges Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härenes Sackkleid, und der Mond wurde wie Blut. Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrer Stelle weggerückt. Die Könige der Erde, die Großen und die Obersten, die Reichen und die Mächtigen, alle Sklaven und Freien, verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge und riefen den Bergen und den Felsen zu: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht des auf dem Thron Sitzenden und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Wer vermag da zu bestehen? Ich möchte noch beten, bevor wir in die Auslegung einsteigen. Danke, Vater im Himmel, dass wir dein Wort haben, dass du zu uns gesprochen hast. Hilf uns heute, deinen Plan zu sehen und zu verstehen, was du in deinem Wort uns hier mitteilen möchtest, Herr. In Jesu Namen, Amen. Wir haben letzte Woche in den ersten vier Siegeln gesehen, dass es Gerichte gibt, die allgemeiner Natur sind. Also es sind Dinge, die keine Unterscheidung zulassen, jedenfalls äußerlich, nach dem geistlichen Zustand der Betroffenen. Invasionen und Hungersnöte betreffen jeden Menschen einer Gesellschaft, die von diesen Dingen heimgesucht wird. Dass aber in den ersten vier Siegeln auch speziell Christen betroffen sein können, wird ebenfalls deutlich. In unserem Text heute sehen wir beispielsweise in Vers 9, das sind die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren. Es ist das gleiche Wort, das genommen wird, um über das Lamm zu sprechen, das geschlachtet wurde. Und es ist das gleiche Wort, was genommen wird beim zweiten Siegel, bei dem zweiten Reiter, um zu sagen, dass die Menschen gegenseitig sich töten. Also es ist eine Verbindung dazu, den Christen, die hingeschlachtet werden. Es gibt viele Gründe, warum Menschen Krieg führen und gegeneinander zu Todeshandlungen greifen. Und eins davon ist eben auch, dass Christen wegen ihres Christseins getötet werden. Wir haben gesehen, dass es eine allgemeine Betonung gibt auf dem Charakter der ersten vier Siegel. Und deswegen stellt sich dann eben die Frage, wenn eine Hungersnot kommt, eine Gesellschaft betrifft, wenn Krieg ausbricht, hat Gott die Seinen vergessen? Wie macht er da eine Unterscheidung? Hat er sie nicht mehr im Blick? Und das fünfte Siegel gibt uns eine ganz klare Antwort. Nein, das ist nicht so. Man muss daran denken, das ist für die Ersten, die das lesen, auch nicht eine abstrakte Frage, die irgendwo jemand anderes betrifft, sondern sie selbst wissen genau, was es kostet, für den Glauben an Jesus zu leiden. Sie kennen Menschen, die nicht mehr da sind, weil sie Jesus treu geblieben sind. Sie haben wirtschaftliche Einbußen in Kauf genommen, vielleicht Grundstücke verloren, Zugang zu wirtschaftlichen Kräften verloren, weil sie nicht mehr mitmachen wollten. Christen leiden unter Hungersnöten. Und die Frage, die sich dann stellt, ist das Gottes Gericht über sie? Im Alten Testament ist das ein Zeichen, dass Gott ein Volk verlässt, wenn Hungersnot und Dürre ausbricht. Und deswegen stellt sich für die Christen, die das um sich erleben und sehen, wir wenden uns an Gott, wir wenden uns an Jesus und irgendwie sind wir genauso betroffen von den Dingen wie alle anderen auch. Ich habe das fünfte Siegel überschrieben mit: Harre im Glauben an Jesus aus, denn Gott schützt die Seinen und hat eine bestimmte Zeit festgelegt, zu welcher er das Böse richten wird. Wir wollen das unter dieses Siegel unter drei Fragestellungen betrachten. Zum einen, wer sind die Seelen unter dem Altar? Das zweite ist, was ist ihre Bitte an Gott? Und das dritte ist, was ist Gottes Antwort? Zunächst sehen wir im Vers 9, dass es hier um die Seelen derer geht, die für Gottes Wort und ihr Zeugnis dafür geschlachtet wurden. Die Seele des Menschen ist in der Bibel dasjenige, das nach dem Aufhören unseres Leibes von uns getrennt wird und weiterlebt, bis zur Auferstehung am Ende der Zeit von einem Leib getrennt sein wird. Es ist ein Teil des menschlichen Daseins. Es ist eine Zwischenstation, bis die Auferstehung kommt, wo die Seele wieder mit einem Leib verbunden wird. Diese Seelen sind hier beschrieben als unter dem Altar. Sie sind also nicht vergessen in Gottes Augen. Sie stehen direkt vor seinen Augen und er weiß um ihr Schicksal. Es ist gerade nicht mit dem physischen Tod vorbei. Die Offenbarung macht uns hier zum wiederholten Mal darauf aufmerksam, dass wir nicht dafür leben sollen, dem ersten Tod zu entfliehen. Es soll uns nicht in unserem Leben darum gehen, dass wir möglichst dem ersten Tod entfliehen. Gott wacht nämlich über die Seelen der Seinen, auch wenn wir auf der Erde sterben. Wenn es uns unser Leben kostet, für Jesus Zeugnis abzugeben, dann sollen wir dazu bereit sein. Wir sehen gleich in dem nächsten Siegel, am Ende wird abgerechnet und wer den zweiten Tod erfährt, der ist viel schlimmer dran als derjenige, der sein Leben hier verliert. Die Seelen derer, die ihr Leben für Jesus hingeben, so wie Jesus geschlachtet wurde, sie sind nicht untergegangen. Sie sind nicht verloren, sie sind nicht gerichtet von Gott. Sie haben nicht irgendeine Fehlrechnung aufgestellt und falsch kalkuliert, hätten lieber ihr Leben mal retten sollen, sondern sie sind vor Gott gedacht. Darüber hinaus geht es hier aber nicht nur um diejenigen, die wörtlich gemeint geschlachtet wurden. Also das Lamm wurde ja auch nicht wörtlich geschlachtet, sondern ist am Kreuz gestorben. So auch die Menschen hier, die als geschlachtet, es geht um die Identifikation mit dem Lamm. Sie sind gestorben um ihres Glaubens willen. Aber es geht um mehr als das. Er denkt an diejenigen, die gestorben sind, die den ganzen Weg gegangen sind für ihr Zeugnis für Jesus. Wie viel mehr denkt er an diejenigen, die weniger erleiden als das? Und das ist ein Trost für die Gemeinde in der Bedrängnis, so wie diese erste Gemeinde, die das hört. Das größte Leid, das ihnen zugefügt werden könnte, der Verlust ihres physischen Lebens, trennt sie nicht von Gottes Gegenwart. Und auch die kleineren Dinge in ihrem Leben, Verlust von Beziehungen, die sie geschätzt haben, Verlust von irdischem Besitz, kann sie nicht trennen von der Gegenwart Gottes und von der Überwachung Gottes über ihre Seelen. Und wenn der Tag kommt, dass sie tatsächlich ihr Leben geben müssen, so werden sie trotzdem bei Gott sein. Und deswegen lohnt es sich, bis zum Tod am Bekenntnis zu Jesus festzuhalten. Die Leiden sind eine Annehmlichkeit vor Gott. Der Altar im Alten Testament, da gab es zwei, und beide waren dazu da, eben Schlachtopfer darzubringen, die als Gott wohlgefällig beschrieben werden. Und daran sollen wir hier denken, dass da ein Opfer gebracht wird von Menschen, und das ist Gott wohlgefällig. Es ist ein Wohlgeruch für ihn. Wenn also Leiden ein Kennzeichen des christlichen Lebens sind, denn in der Offenbarung gibt es quasi nur zwei Parteien. Deswegen geht es hier um die, die geschlachtet sind. Es ist die Annahme, dass jeder, der zu Jesus gehört, für Jesus hingeschlachtet wird. Und alle anderen werden den ersten Tod eben nicht erleiden durch Menschenhand. Da gibt es nichts dazwischen. Deswegen sind alle Christen angesprochen, über das Leiden als Kennzeichen des christlichen Lebens nachzudenken. Wie messen wir Fruchtbarkeit in unserem Leben? Können wir sie denn, wenn Leiden ein Kennzeichen von einem Leben ist, das zu Jesus gehört, an guten Reaktionen von Menschen ablesen? Also wenn Menschen sagen, ja, das war doch mal jetzt was von Gott. Jesus warnt uns sogar davor, er sagt, nehmt euch in Acht, wenn alle gut von euch sprechen. Wahrscheinlich macht ihr irgendwas falsch in eurem Zeugnis. Es wird normal sein, dass die Menschen euch nicht verstehen, dass sie schlecht über euch reden, eure Worte verdrehen. Das ist das, wovon wir ausgehen sollen, dass Leiden irgendwo verbunden sind mit unserem Leben als Christ. Wir sollen uns nicht Leiden hinzufügen durch unsere eigene Ungerechtigkeit. Aber alles, was wir tun für Jesus, wenn wir das einsetzen für ihn und dafür leiden, dann ist das etwas, was vor Gott angenehm ist und das er nicht vergessen wird. Das Zweite, was wir sehen, ist der Ausruf der Seelen unter dem Altar. Diese Seelen, die für Jesus gelitten haben und gestorben sind, sie haben eine Frage an Gott. Sie sagen, wie lange wirst du noch unser ungerechtes Leiden dulden? Wie lange wird deine Geduld mit den Übeltätern noch andauern? Ist unser Blut ohne Grund ausgegossen worden? Wirst du mal Gerechtigkeit bringen? Und dieses Verlangen nach Gerechtigkeit, das hat Gott den Menschen ins Herz gegeben. Wir sehen das auch bei Leuten, die nicht Christen sind, dass das ein sehr großes Thema ist, gerade heutzutage. Was ist gerecht? Dann gibt es mögliche Anpassungen, sozial gerecht oder monetär gerecht. Es gibt sehr viele Gerechtigkeiten, die irgendwo gemacht werden sollen. Und hier ist der Ausruf der christlichen Seele nach Gerechtigkeit. Sie rufen hier nicht nach persönlicher Rache. Sie rufen danach, dass Gott sich als gerecht erweist. Wenn er die Übeltäter nicht bestraft, dann wird es so aussehen, als würde Gott sich nicht um Gerechtigkeit scheren. Die Frage, die sich uns stellt, wenn wir den Text lesen, ist, ist dieser Ausruf auch unser Ausruf? Einige Leser finden, dass dieser Ausruf überhaupt nicht christlich sein kann. Ich lese nochmal vor. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o heiliger und wahrhaftiger Herr, richtest du nicht und rächst unser Blut nicht an denen, die auf der Erde wohnen? Einige Ausleger sagen, das kann überhaupt nicht christlich sein. Das ist quasi ein Zurückfallen in alte Muster im Alten Testament. Da durfte man das noch sagen. Deswegen wird dieser Text rein auf die Zukunft bezogen, wo diese alten Muster wieder aufleben, ja? Wo es dann wieder einen Tempel gibt und wieder Opfer gibt. Und da darf man auch wieder Rache sich wünschen über die Feinde. Aber als Christen dürfen wir das nicht. Dem müssen wir eine klare Abfuhr erteilen. Das hier sind diejenigen, die für ihr Leben, für Jesus hingeschlachtet wurden. Und sie bitten Gott, dass er ihr Blut rächt. Das muss irgendwo bei uns in unserem Denken auch auftauchen. Wo ist die Gerechtigkeit, Herr? Wirst du Gerechtigkeit schaffen? Wir sehen gleich die Antwort dazu. Die Psalmen preisen Gott dafür, dass sein Thron auf Gerechtigkeit fußt. Jesus wird gerade in Jesaja immer wieder in Verbindung gebracht mit dem König, der Gerechtigkeit bringen wird über die ganze Erde. Wir können nicht sagen, auf Gerechtigkeit kommt es nicht an als Christen. Es sieht nicht so danach aus, dass Gerechtigkeit hier auf der Erde geschieht. Es sieht aus, als ob die Welt zu ihrem Lauf geht und dass das Böse einfach nicht erwischt wird. Und in diesen vorzeitigen Gerichten, die wir in den ersten vier Siegeln gesehen haben, da haben wir gesehen, dass Gott sagt, doch, das ist von mir. Gerichte, die über die Erde kommen, die Kriege, die Hungersnöte, das ist für diejenigen, die Jesus ablehnen, ein vorzeitiges Gericht. Ein Erinnern daran, dass das Endgericht, wie wir es gleich sehen werden, kommt. Er ist nicht ungerecht. Und diese Bitte ist auch nicht eine Bitte ohne persönlichen Bezug. Sie sagen, unser Blut, wir haben gelitten. Wo ist die Gerechtigkeit für uns? Es ist nicht nur, hoffentlich kriegen die Gerechtigkeit, sondern sie sind persönlich betroffen von diesen Dingen. Sie haben gelitten für Jesus und ihr Leben hingegeben und sie bitten um Gerechtigkeit. Warum? Weil sie ein Anliegen für Gottes Namen haben. Und darum kann das auch ein christliches Gebet sein. Es geht nicht darum, dass sie persönlich sehen möchten, dass die anderen leiden, sondern sie sagen, wenn Gottes Gerechtigkeit nicht erwiesen wird, dann steht Gott da als ein Lügner. Dann steht Gott da als jemand, der Bosheit duldet. Die Seelen vertrauen das Gericht Gott an. Sie haben ein Anliegen für seinen Namen und sie möchten Gottes Feinde stürzen sehen. Es ist also auch gut, wenn wir uns freuen, Ungerechtigkeit fallen zu sehen. Wenn wir in unserer Zeit das betrachten, wenn wir sehen, dass Ungerechtigkeit wieder gut gemacht wird. Gott definiert, was gerecht ist. Und er wird das durchsetzen. Und es gibt einen Unterschied zwischen einem Anliegen für Gottes Gerechtigkeit und einem Wunsch nach Strafe für die anderen. Davon müssen wir uns hüten. Gott sieht unsere Gedankenwelt. Vielleicht nehmen wir dort seinen Platz als Richter ein. Vielleicht unternehmen wir nichts und handeln nicht gegen die Ungerechtigkeit, die wir sehen. Aber wir richten sie in unserem Sinn und nehmen Gottes Platz ein, statt ihm das gerechte Gericht zu überlassen. Ich musste da an David und Saul denken. Wo David zum König gesalbt wird und Gottes Geist Saul verlässt. Alle wissen, David wird der König. Saul weiß es, David weiß es, seine Männer wissen es. Und so oft hat David die Möglichkeit gehabt, das zu nehmen, was ihm zustand, Gerechtigkeit zu schaffen. Er hätte so oft das Recht gehabt, das Leben von Saul zu nehmen und sich selbst zum König einzusetzen. Aber jedes Mal sagt er, ich mache es nicht. Ich werde mich nicht vergreifen an ihm, weil er darauf vertraut, Gott wird Gerechtigkeit bringen. Er hat es mir gesagt und er wird die Zusage bringen, ohne dass ich selber Rache nehmen muss. Und so wirkt Gott immer wieder in der Schrift und auch in unserem Leben, dass er Gerechtigkeit bringt. Wir müssen das nicht in unsere eigene Hand nehmen. Reicht uns das aus? Zu sagen, Gott, rechtfertige deinen Namen. Mein Name muss nicht bereinigt werden vor den Menschen. Aber dass dein Name beschmutzt wird, das darf so nicht stehen bleiben. Vertrauen wir darauf, dass er Gerechtigkeit bringen wird. Wenn nicht in diesem Leben, dann am Endgericht. So wird abgerechnet. Gott weiß alle Kleinigkeiten jedes Falls und er wird gerecht abrechnen. Vertrauen wir darauf. Wir sehen dann als drittes die Antwort Gottes. Er antwortet auf ihr Rufen, indem er ihnen ein weißes Gewand gibt und ihnen sagt, dass sie noch ein wenig Ruhe haben sollen. Dieses weiße Kleid, das haben wir schon öfters betrachtet, das zeigt die Reinheit derer, die in Jesus sterben. Sie brauchen keine Verurteilung mehr zu fürchten. Vor dem göttlichen Gerichtsstuhl sind sie gerechtfertigt worden, auch wenn die Menschen sie verurteilt haben, zum Tod verurteilt haben. Hier sehen wir auch, dass es um Christen im Allgemeinen geht, nicht? Im Sendschreiben an Laodicea, da wurde die Gemeinde aufgefordert insgesamt, holt euch von mir solche weißen Gewänder. Die Gemeinde in Thyatira war es, meine ich, die hatte noch einige, die ihre weißen Kleider nicht beschmutzt hatten. Die also noch rein waren. Deswegen kann man hier auch wieder sehen, es geht um Christen im Allgemeinen. Es ist hier nicht eine spezielle Klasse von Christen, die ihr Leben für Jesus lassen und die anderen sind Christen zweiter Klasse. Sondern wir sind alle dazu aufgerufen, vielleicht nicht unser Blut zu geben, aber jeden Tag unserem Ego zu sterben. Und insofern, wer zu Jesus gehört, der gehört zu diesen Geschlachteten um seines Namens willen und um des Wortes Gottes willen. Die Seelen werden des Weiteren befohlen, weiter zu ruhen. Die in Jesus sterben, ruhen in seiner Gegenwart. Und das ist doch der paradoxe Zustand der Gemeinde. Sie sind befreit, geheiligt und vom Lamm gekrönt, gleichzeitig von Feinden angegriffen. Einerseits erwarten wir noch die Gerechtigkeit, die aufgeschoben wird, und genießen gleichzeitig jetzt schon die wahre Sabbatruhe in der Gegenwart unseres Herrn. Die weitere Antwort mutet vielleicht komisch an. Sie sollen ruhen. Bis wann? Und jetzt sind die, die gern Datum wissen würden, wann das alles soweit ist, spitzen die Ohren. Wie lang noch? Bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollzählig wären, die ebenso wie sie getötet werden sollen. Hier wird gesagt, ein Grund, warum das Endgericht aufgeschoben wird, ist, es sind noch nicht die Leiden vorbei, die die Christen befallen sollen. Gott sagt, es gibt noch viel zu leiden, bevor das Endgericht kommt. Es sind noch nicht genügend Christen gestorben für mich. Uns ist die Beschreibung von dieser Sache von Jesus lieber, als er sagt, das Endgericht kommt, wenn das Evangelium auf der ganzen Erde verbreitet ist. Dann werde ich erst kommen zum Endgericht. Das klingt besser, aber es ist dasselbe. Wo das Evangelium verbreitet wird, da leiden diejenigen, die die Botschaft bringen. Und sie geben oft ihr Leben. Und das ist ihr Sieg. Genauso wie das Lamm, das geschlachtet wurde, die Autorität bekommen hat, durch sein Hinschlachten und durch sein Opfer die Schriftrolle zu nehmen und Gottes Plan für diese Welt auszuführen. So sind auch wir aufgerufen zu leiden und dadurch Gottes Sieg über diese Welt zu verbreiten. Das Fortschreiten des Evangeliums, der Siegeszug Jesu über diese Welt, der ist gezeichnet vom Blut der Märtyrer. Und darum ist diese Aussage hier ein großer Trost. Warum? Wenn es nicht in Gottes Hand ist, dann hat irgendwer anderes unter Kontrolle, wann das Ende kommt. Es ist nicht in Satans Hand zu entscheiden, wie viele Märtyrer es gibt, wie viel Leiden für Jesus geschehen wird. Es liegt in der Hand des Lammes. Und die Zahl ist festgesetzt. Er weiß genau, wann das Ende kommt. Es ist eine sehr bestimmte Zeit, die den Ausrufenden in Aussicht gestellt wird, aber es wird diejenigen frustrieren, die gerne ein Datum ablesen würden aus der Offenbarung. Also es gibt einen bestimmten Punkt, wo Gott sagt, jetzt ist es soweit. Er sagt nicht, mal gucken, ob es morgen wird. Er weiß genau, wann es soweit sein wird. Aber er hat es uns nicht gesagt. Er hat uns nur gesagt, vertrau mir. Ich weiß es. Vertraut mir. Das sagt er hier den Seelen unter dem Altar. Jeder, der sein Leben für Jesus gibt und sich ihm anschließt, der mag vielleicht sterben, aber dadurch bringt er nur das Evangelium und das Reich Gottes voran. Der Trost, der ihnen ausgesprochen wird, ist also, Gott zu vertrauen. Er weiß, wann es soweit sein wird, das Ende zu bringen. Er wird sie und ihr Leid nicht vergessen. Aber erst wenn ihre Zahl erfüllt ist, wird er sich ein für alle Mal damit auseinandersetzen. Wir sehen, Gott sagt nicht, ach, Gerechtigkeit, das wird es halt nicht geben auf dieser Welt, ja? Das gibt's halt nicht. Ich muss ja auch liebevoll sein zu den ganzen Leuten, ja? Ich mag die ja alle. Er sagt, die Zeit kommt. Die Zeit kommt. Euer Wunsch ist richtig. Timing ist falsch. Er hört ihr Schrei. Er geht darauf ein. So wie er bei uns auch tut. Wenn wir zu ihm schreien und ausrufen, hört er unser Schreien. Er nimmt das ernst. Und er antwortet mit einem Vertrau meiner Allmacht. Ist uns das genug? Wenn uns Leiden befallen, ist es uns genug zu wissen, dass Gott das nicht gering schätzt und übersehen hat? Ist es uns genug zu wissen, dass erst eines Tages in der Zukunft irgendwann endgültig abgerechnet wird? Geht es uns darum, dass seine Gerechtigkeit gesehen wird oder dass unsere Gerechtigkeit durchgesetzt wird? Und so wird die Sicherheit, dass Gott diese böse Welt bestrafen wird, eine Motivation für Christen, an ihrem Zeugnis festzuhalten. Denn wir wissen, dass wir somit mit unserem Leiden Schlüsselfiguren sind, in dem Unternehmen Gottes Reich zu verbreiten. In ebenso paradoxer Weise wie unser Herr. Er hat sein Reich aufgestellt, indem er geschlachtet wurde. Und wir verbreiten das Evangelium, indem wir leiden. Es ist ein Reich, das nicht nach den Prinzipien läuft, wie wir sie eigentlich aus der Welt kennen. Es sind nicht die Starken und diejenigen, die sich durchsetzen, die am Ende das Reich empfangen, sondern es sind diejenigen, die den Weg des Leidens gehen und der Demütigung. Darum harre im Glauben an Jesus aus, denn Gott schützt die Seinen, die für ihn geschlachtet werden. Und er hat eine bestimmte Zeit festgelegt, zu welcher er das Böse richten wird. Und darum geht's im sechsten Siegel. Das habe ich überschrieben mit, harre im Glauben an Jesus aus, denn der Zorn des Thronenden und des Lammes wird kommen. In der Vision vom sechsten Siegel wird uns die Antwort gegeben auf dieses Rufen der Heiligen. Schon in den ersten vier Siegeln ist quasi so eine vorweggenommene Antwort. Ja, ich richte auch vorzeitig, teilweise. Für euch ist es zur Läuterung, für die Gottlosen zur Bestrafung. Aber hier kommt jetzt das endgültige Gericht über die Ungerechtigkeit und eine Antwort auf das Rufen der Heiligen unter dem Altar. Ich lese nochmal vor, damit wir es vor Augen haben. Ab Vers 12. Weiter sah ich, als das Lamm das sechste Siegel öffnete, da entstand ein gewaltiges Erdbeben. Die Sonne wurde schwarz wie ein härenes Sackkleid und der Mond wurde wie Blut. Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrer Stelle weggerückt. Und die Könige der Erde, die Großen und die Obersten, die Reichen und die Mächtigen, alle Sklaven und Freien, verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge und riefen den Bergen und den Felsen zu, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht des auf dem Thron Sitzenden und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Wer vermag da zu bestehen? Johannes sieht also ein großes Erdbeben, die Verdunklung der Sonne, ein Mond, der zu Blut wird, Sterne, die vom Himmel fallen. Der Himmel wird zusammengerollt, die ganze Erde wird bewegt von dem Erdbeben, jeder Berg und jede Insel wird von ihrem Platz wegbewegt. Es ist quasi das Allergrößte und das Allerkleinste, ja, und alles dazwischen, das wird nicht gesagt, aber alles, von dem Größten bis zum Kleinsten, wird da bewegt. Und das sehen wir ja auch in der Beschreibung von den Menschen gleich. In den Worten der Menschen, sie sagen ja hier, es ist der große Tag ihres Zorns gekommen. Wir sehen hier sieben verschiedene Elemente der Schöpfung, die angegriffen werden. Erde, Sonne, Mond, Sterne, Himmel, Berge, Inseln. Entsprechend werden auch sieben Klassen von Menschen erwähnt. Die Könige, die Großen, die Obersten, die Reichen, die Mächtigen, die Sklaven und die Freien. Er sagt, das hier ist ein Gericht, das über alle kommt. Die Größten bis zu den Sklaven, die Untersten, sie werden alle an diesem Tag betroffen sein. Mit diesen Worten soll gezeigt werden, wie umfassend das Gericht sein wird. Nichts in der Schöpfung bleibt unberührt und kein Mensch wird unbetroffen sein. Wenn schon die Mächtigen nicht entfliehen können, wie viel weniger die Untertanen, denen sie vorstehen. Und wir müssen uns in Erinnerung rufen, Offenbarung greift hier eine Vielzahl von Bildern aus dem Alten Testament auf. Und weil die Zuhörerschaft, die das als erstes gehört hat, im Alten Testament zu Hause war, da kann die Offenbarung mit so kleinen Erwähnungen am Rande ganze Assoziationen hervorrufen, die in den Köpfen der Zuhörer vorhanden waren. Heutzutage fristet das Alte Testament so ein bisschen ein Dasein in der Zweitklassigkeit. Ich habe gedacht, das ist so ein bisschen wie erste FC Kaiserslautern gucken oder HSV. Das war mal was, ne? Das war mal früher was. Aber heute ist das nur noch zweite Liga, ja? Das bringt nichts. Also früher war das Alte Testament mal was Schönes, das war schön, aber jetzt, was soll man damit machen, ja? Wir sind nicht so zu Hause und bewandert darin, wie wir im Neuen Testament sind. Und deswegen, um diese Stelle hier richtig zu verstehen, müssen wir und dürfen wir heute das Alte Testament zur Hand nehmen. Zweite Bemerkung vorweg. Denkt daran, dass Johannes in einer Vision ist. Also er sieht jetzt hier Dinge, die passieren in Vision. Er beschreibt uns das. Was hier nicht getan wird, ist, uns zu sagen, was das dann entspricht. Also er sieht in seiner Vision eine Sonne, Mond, Sterne. Das kann sein, dass das unsere Sonne und unser Mond und unsere Sterne sind. Kann auch was anderes entsprechen. Das wissen wir nicht. Letzte Woche hatten wir im ersten Siegel jemanden, der hervorgeht mit einem Bogen. Es hieß jetzt nicht unbedingt, die Christen sollen suchen nach jemandem, der mit einem Bogen kommt, sondern die Entsprechung war jemand, der besiegt und kommt. Wir verstehen das auch im Alten Testament sehr einfach. Denkt beispielsweise an die Vision von Josef. Ich lese vor aus 1. Mose 37. Da sagt er über seine Träume: Wir waren gerade damit beschäftigt, Gaben draußen auf dem Feld zu binden. Und denkt nur, meine Gabe richtete sich empor und blieb auch aufrecht stehen. Eure Gaben aber stellten sich rings im Kreis um sie auf und verneigten sich vor meiner Gabe. Die Sonne, der Mond und 11 Sterne verneigten sich vor mir, sagt er dann über den zweiten Traum. Josef sagt nicht damit, eines Tages werden wir alle zusammenstehen und Gaben wickeln und dann werden eure Gaben sich vor meiner Gabe niederwerfen. Oder eines Tages wird die Sonne zu mir herankommen, irgendwie werde ich nicht verzehrt werden von ihrer Glut und dann werden sie sich alle niederwerfen vor mir. Sondern da ist uns ganz klar, was es bedeutet. Die Brüder verstehen es natürlich auch sofort. Du möchtest wohl gern König über uns werden oder gar Herrscher über uns sein. Also wir müssen, wenn wir diese Bilder hören, zunächst einmal sie in der Vision belassen und verstehen, was damit gemeint ist, bevor wir die Entsprechung suchen in unserer Welt. Wir betrachten zunächst einmal die kosmischen Phänomene, also die Dinge, die den Kosmos betreffen, die Himmelskörper und die Erde. Was wird mit der Schöpfung an diesem Tag passieren? Zunächst sehen wir hier, dass er über ein Erdbeben spricht, von einem gewaltigen Erdbeben. Im Alten Testament wird das Kommen Gottes oftmals von einem Erdbeben begleitet. Das sehen wir in 2. Mose, als Gott zu seinem Volk kommt, um ihnen sein Gesetz und seinen Bund zu beschließen. Da ist ein großes und gewaltiges Erdbeben auf dem Berg. Wir werden gleich noch, wenn wir weitere Stellen betrachten, in denen es um die Himmelskörper geht, wo sie bewegt werden, werden wir auch immer wieder Beschreibungen von Erdbeben erleben. Es handelt sich dabei durchweg um Stellen, in denen Gott zum Gericht kommt. Es sei über die ganze Welt und sei manchmal auch über einzelne gottlose Städte, also wo es um die Himmelskörper geht. Da kommt Gott immer zum Gericht. Auch die Offenbarung selbst greift aber mehrmals auf das Bild des gewaltigen Erdbebens zurück, um Gottes Gericht anzuzeigen. Schlagt mal Offenbarung 16 auf, Vers 17 bis 21. Da sind sehr, sehr viele Parallelen zu unserem Text und viele Dinge, die in unserem Text nicht sind, aber nur angeschnitten werden, sodass wir Aufschluss bekommen können über unseren Text heute. Offenbarung 16, Vers 17 bis 21. Und der siebte goss seine Schale, also der siebte Engel, goss seine Schale aus in die Luft. Und es kam eine laute Stimme aus dem Tempel vom Thron her, die sprach: Es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein großes Erdbeben geschah, desgleichen nicht geschehen ist, seitdem ein Mensch auf der Erde war, ein so gewaltiges, so großes Erdbeben. Und die große Stadt wurde in drei Teile gespalten und die Städte der Nationen fielen. Und der großen Stadt Babylon wurde vor Gott gedacht, ihr den Kelch des Weines des Grimmes seines Zornes zu geben. Und jede Insel verschwand und Berge wurden nicht gefunden. Und ein großer Hagel, wie Zentner schwer, fällt aus dem Himmel auf die Menschen nieder. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. Also bei dem Bild vom Erdbeben, das wir hier haben, also in diesem Offenbarung Kapitel 16, gibt es keine zwei Meinungen, dass es da um das Endgericht geht quasi. Bei unserem Text hier ist das ein bisschen umstritten, aber ich sehe hier eben in der Parallele, die da aufgerufen wird, das gewaltige Erdbeben, die Städte, die geteilt werden, Inseln verschwinden, Berge werden nicht gefunden. Da eben so eine Parallele, worauf er zurückgreift und in seinem eigenen Kontext quasi einbaut, um zu zeigen, dass er hier über im sechsten Siegel auch über das Endgericht spricht. Man muss sich vor Augen führen, dass dieses Bild vom Erdbeben für die ersten Leser ja auch sehr real war. Sie hatten Erdbeben erlebt. Sie wussten, was es bedeutet, wenn dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Das Erdbeben zeigt uns, dass Gottes Kommen am Ende der Zeit sicher geglaubte Dinge entziehen und zerstören wird. Erdboden und der Himmel, also es ist wieder diese, quasi die zwei Extreme werden einfach genommen. Die ganze Erde, der ganze Himmel, alles wird erschüttert und alles, was dazwischen ist, wird erschüttert von diesem Kommen Gottes. Das, was sicher scheint, wird nicht mehr sicher sein. Jeder Berg und jede Insel wird bewegt. Es könnte also sein, das war jetzt das Verständnis, was sagt die Vision aus, um was geht's? Es könnte sein, dass am Ende der Zeit tatsächlich alle Berge zerbersten und versunken werden. Aber im Alten Testament werden Berge auch immer genommen, um große Städte zu beschreiben. Babylon oder Ägypten, das ist eine Stadt, die ins Meer versunken wird. Jerusalem ist ein Berg, der auch ins Meer versunken werden wird. Ja? Wenn ihr zu diesem Berg betet, geh ins Meer, versinke, wird es euch geschehen. Ja? Das ist ein Bild für eine Stadt. Es kann auch sein, also, dass es darum auch geht, dass einflussreiche Städte und Weltreiche am Ende der Zeit zerstört werden. Und zwar alle. Es wird keins mehr übrig bleiben. Es wird nur noch das geben, was, wie Daniel es sagte, von einem kleinen Stein zu einem Berg über den die ganze Erde geworden ist. Das wird noch übrig bleiben, aber kein anderes Reich mehr. Und deswegen stellt sich schon hier die Frage angesichts dieser riesigen Auswirkungen des Erdbebens, die am Ende gestellt wird, wer soll an diesem Tag bestehen? Schauen wir uns als zweites die Zeichen an den Himmelskörpern an. Wir sehen, dass alle Himmelskörper in irgendeiner Form verdunkelt werden, dass die Sterne vom Himmel herunterfallen. Und wir hatten das vorhin in der Lesung auch in Jesaja 13, wo über Babylon gesprochen wird. Da wird gesagt, dass alle Himmelskörper verdunkelt werden, dass die Sterne vom Himmel fallen und so weiter. Es ist ein Bild also aus dem Alten Testament, das ebenfalls Gottes Kommen und da speziell im Gericht beschreibt. Ezekiel 32 zum Beispiel, Verse 7 und 8. Da geht es, gucke ich nur kurz, genau, über Ägypten. Da geht es um Ägypten und da sagt Ezekiel 32, Vers 7 und 8, und ich werde, wenn ich dich auslösche, den Himmel bedecken und seine Sterne verdunkeln. Ich werde die Sonne mit Gewölk bedecken und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Alle leuchtenden Lichter am Himmel werde ich deinetwegen verdunkeln und ich werde Finsternis über dein Land bringen, spricht der Herr. Also in dieser Stelle, da sagt Gott selber, das hier ist übrigens ein Bild für das Fallen des Reiches Ägypten. Das ist an unserer Stelle nicht gesagt, um was es geht, ne? Aber hier, da sagt Gott selber in Vers 2, Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den Pharao, den König von Ägypten, und sage zu ihm. Zweite Stelle aus dem Alten Testament, Joel 4, Vers 15. Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Der große Tag ihres Zornes, hieß das bei uns. Ja? Die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen. Und Himmel und Erde erbeben. Da wieder die Verknüpfung mit dem Erdbeben. Bei Gottes Kommen. Noch eine letzte Stelle, die sehr viele Parallelen zu Offenbarung 6 aufweist, ist Habakuk 3. Wer es findet, darf es aufschlagen. Habakuk 3, ab Vers 3. Da werde ich jetzt einige Verse lesen. Habakuk 3, ab Vers 3 bis Vers 13. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Seine Hoheit bedeckt den Himmel und sein Ruhm erfüllt die Erde. Dann steht ein Glanz dem Licht der Sonne gleich, Strahlen ihm zur Seite und dort verbirgt sich seine Macht. Vers 5. Vor ihm her geht die Pest und die Seuche zieht aus in seinem Gefolge. Letzte Woche hatten wir das, ja? Seuchen, die das Gericht Gottes anzeigen. Er tritt auf und erschüttert die Erde, Erdbeben. Er schaut hin und lässt Nationen auffahren. Also hier sehen wir die Verknüpfung. Die Erde bebt, parallel dazu, Nationen fahren auf. Also es geht auch nicht nur um, die Erde bebt tatsächlich, sondern es geht darum, dass Nationen in Aufruhr versetzt werden, wenn Gott kommt. Es bersten die ewigen Berge und senken sich die ewigen Hügel. Das sind von jeher seine Bahnen als Strafe für Unrecht. Ich sah die Zelte von Kuschan erzittern, die Zeltdecken des Landes Midian. Entbrannte dein Zorn gegen die Ströme, Herr, gegen die Ströme oder dein Grimm gegen das Meer, dass du einherfährst mit deinen Pferden, deinen siegreichen Kampfwagen? Entblößt ist dein Bogen Segel 1. Dem ersten Reiter wird ein Bogen gegeben. Pfeilflüche sind dein Reden. Zu Strömen spaltest du die Erde. Bei deinem Anblick erbeben die Berge. Gewitterregen zieht heran. Die Tiefe lässt ihre Stimme erschallen. Ihre Hände zu heben vergisst die Sonne. Der Mond steht still in seiner Wohnung. Als strahlendes Licht gehen deine Pfeile hin und her. Als heller Schein der Blitz deines Speeres. Im Grimm durchschreitest du die Erde. Im Zorn zerdrischst du Nationen. Es gibt noch einige andere Stellen in der Bibel, die ähnliche Bilder verwenden von diesen kosmischen Auswirkungen, wo die Himmelskörper erschüttert werden, wo die Erde und der Himmel erschüttert werden. Und oftmals, wie schon angeklungen, ist im Alten Testament damit das Gericht über ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Stadt gemeint, die Gottlosigkeit geduldet hat. Beispielsweise über Ägypten, wie wir gerade gelesen haben, oder über Babylon, wie in der Lesung. Es hört sich jetzt an, als wenn ich dann sagen würde, dann kann das ja in Offenbarung auch eigentlich nur um irgendeine bestimmte Stadt gehen. Die Worte von Jesus über die Stadt Jerusalem sind ebenfalls sehr ähnlich, ja? Ihr werdet gerichtet werden. Aber die Grenzen sind schon im Alten Testament bewusst schwammig. Spricht der Prophet hier wirklich noch nur über Babylon? Kann das echt sein, dass sich so etwas mit so einer drastischen Sprache, wie wir sie in der Lesung gehört haben, nur auf eine Stadt bezieht? Ist bewusst offen gelassen. Also die Frage zu stellen, geht es hier jetzt um Babylon oder geht es hier jetzt um das Endgericht, ist die falsche Frage. Es ist beides. Inwiefern? Ich stelle mir das immer so vor, wenn du die Stadt Babylon siehst und der Rauch steigt auf, dann siehst du ein Zeichen von Gottes Gericht. Daran soll man denken. Und im Hintergrund dahinter sollst du sehen, wie Gott jegliche Gottlosigkeit, mit der sie sich identifiziert haben, einmal richten wird. Also den aufsteigenden Rauch hinten. Das vermischt sich dann so ein bisschen, ja? Der Prophet spricht einmal speziell über diese Stadt und blickt aber darüber hinaus auf die Zerstörung, die kommen wird, über jegliche Gottlosigkeit und Unterdrückung des Volkes Gottes, die einmal abgerechnet wird. Und so ist es auch hier bewusst ein bisschen offen gelassen, und doch eine sehr klare Zuspitzung auf das Ende hin. Und gerade der Kontext spricht für mich auch dafür, dass hier das Endgericht kommt, als Antwort auf die Bitte der Christen in Vers 9 bis 11. Ja? Der sagt, das Ende kommt erst, wenn das Leiden der Christen vorbei ist. Und jetzt ist das Leiden vorbei, die Zeit ist erfüllt und das Endgericht kommt. Und deswegen erfährt dieses Bild aus dem Alten Testament vom Kommen Gottes in der Zeit, also in der Zeit, meine ich jetzt, ja, über gottlose Gesellschaften, wird hier verknüpft mit dem Kommen im Gericht am Ende der Zeit und es wird hier in einer konzentrierten Weise dargestellt. Johannes zieht quasi all diese Bilder und Assoziationen, die da wären, wenn man das Alte Testament kennt, an einem Punkt zusammen. Das soll quasi wie so ein Blitz sein in unserem Kopf. Alle möglichen Panorama, verschiedene Dinge, die angesprochen werden. Oh, Himmelskörper erschüttern, da denkt man an dieses Gericht, an dieses Gericht, an dieses Gericht. Und hier wird eben gezogen auf, es ist nicht nur ein König, der gerichtet wird, es sind alle Könige, es sind alle Obersten, es sind alle, die einmal gerichtet werden von Gott her. Gesellschaften, die so gottlos gehandelt haben, wie ein Ägypten oder ein Babylon, sind in der Geschichte gerichtet worden. Und so wird, wenn das Leiden der Christen unter der Herrschaft aller Auswüchse dieser Babylons, die immer wieder auftauchen, das Babylon wird ja zu einem Bild für gottlose Gesellschaften, sie tauchen in der Geschichte immer wieder auf und sie werden immer wieder gerichtet von Gott. Sie gewinnen nie. Und so wird das Leiden der Christen unter der Herrschaft solcher Babylons zum Abschluss kommen und Gott wird Gericht halten über das, wofür Babylon steht. Jegliche Gottlosigkeit, jegliche Ungerechtigkeit, die ausgeübt wurde. Und er wird sie zur Rechenschaft ziehen und es wird ihrer gedacht, das hatten wir gerade in der Offenbarung 16, ihrer gedacht, den Zorn, den Kelch des Zorns ihr zu geben. Als drittes und vorletzten Punkt schauen wir uns an, was ist denn jetzt der Grund für das Gericht? Johannes erwähnt das hier nicht direkt, aber er wird wieder auf Bilder zurückgreifen aus dem Alten Testament, wo die Menschen dran denken sollen, wofür wurden die Menschen damals gerichtet, als im Alten Testament über sowas gesprochen wurde. Zum Beispiel, braucht ihr nicht aufschlagen, aber in Jesaja 33 bis 35, da wird von Gottes Gericht über bestimmte Menschen gesprochen. Das ist bewusst offen gerade. Dort finden wir angekündigte Zerstörung über sie und wir sehen, wie im fünften Siegel hier, das Rufen der Gottesfürchtigen zu Gott und das Fliehen der Menschen vor dem Kommen Gottes. Und es schließt zudem mit der Frage ab, wie auch hier, wer kann den Tag des Zornes Gottes überleben? Also wenn jemand hört, fliehen vor Gottes Angesicht, schreien nach Gottes Gerechtigkeit, Tag des Zorns ist gekommen, wer kann ihn bestehen? Da sollen sie an diese Dinge kommen in Erinnerung. Und was war noch über diese Gesellschaften gesagt worden? Da wurde gesagt, dass Gott Gericht angekündigt hat über die Menschen, die sein Volk unterdrückt haben. Deswegen können wir hier auch sagen, dass am Ende der Zeit alle Unterdrücker und Bedränger der Gemeinde Jesu dem Zorn Gottes und des Lammes ausgesetzt sein werden. Sie werden gerichtet für das, was im fünften Siegel gefragt wurde. Du rächst unser Blut eines Tages. Das wird kommen. Jesaja 2 und in Hosea 10 wird Ähnliches gesagt, aber wir schauen uns Jesaja 2 an. Da sehen wir eine weitere Assoziation, die geweckt werden soll. Ein Ausleger nennt das Hyperlinks. Also es ist etwas, wo quasi der Text von Offenbarung unterstrichen ist, wo man sagt, wenn du da draufklickst, dann kommt eine ganze Welt dahinter zum Vorschein. Ganz neue Seiten, wo du wieder reingehen kannst und verstehen kannst, was hier gemeint ist. Also wenn steht Tag des Herrn, dann denke ich, oh, Tag des Herrn, da gibt es ganz viele andere Stellen auch dazu. Fand ich ein einprägsames Bild auch, um das zu verstehen, um was es geht. Jesaja 2, Vers 19 zunächst und Vers 21, die werde ich nur lesen. Da wird betont, dass Menschen sich vor dem Angesicht Gottes in Höhlen und Felsspalten verbergen. Vers 19, da wird man sich in Felshöhlen und in Erdlöcher verkriechen vor dem Schrecken des Herrn und vor der Pracht seiner Majestät, wenn er sich aufmacht, die Erde zu schrecken, um sich in die Felsspalten und Steinklüfte zu verkriechen, Vers 21, vor dem Schrecken des Herrn und vor der Pracht seiner Majestät, wenn er sich aufmacht, die Erde zu schrecken. Also wie in Jesaja 2 wird hier beschrieben in Offenbarung 6, wie die gesamte Menschheit sich in Felsen und Höhlen vergeblich vor dem großen Tag des Zornes dessen, der auf dem Thron sitzt und des Lammes. Sie versuchen sich zu verbergen vor diesem Tag. Aber wofür werden die Menschen in Jesaja 2 gerichtet? Warum kommt Gott im Gericht und warum wollen sie vor seinem Angesicht fliehen? Vers 18 bis 22 mal am Stück jetzt. Und der Stolz des Menschen wird gebeugt. Und der Hochmut des Mannes erniedrigt werden. Und der Herr wird hoch erhaben sein, er allein an jenem Tag. Und die Götzen, mit ihnen ist es völlig aus. Jetzt Vers 19. Da wird man sich in Felshöhen und in Erdlöchern verkriechen, vor dem Schrecken des Herrn und vor der Pracht seiner Majestät, wenn er sich aufmacht, die Erde zu schrecken. An jenem Tag wird der Mensch seine silbernen Götzen und seine goldenen Götzen, die man ihm zum Anbeten gemacht hat, den Spitzmäusen und den Fledermäusen hinwerfen, um sich in die Felsspalten und Steinklüfte zu verkriechen, vor dem Schrecken des Herrn und vor der Pracht seiner Majestät, wenn er sich aufmacht, die Erde zu schrecken. Lasst ab vom Menschen, in dessen Nase nur ein Hauch ist, denn wofür ist er zu achten? Es geht hier um Götzendienst. Menschen verbergen sich vor Gottes Angesicht, wenn er kommt, weil sie merken, dass ihr Götzendienst sie von ihm trennt. Und sie merken, dass die Götzen auch nichts bringen in dem Moment. Die schmeißen die alle weg. Wenn es drauf ankommt, dann kannst du dich nicht drauf verlassen auf diese Götzen. Und sie suchen dennoch Zuflucht in der Schöpfung. Versuchen sie zu verbergen in der Schöpfung. Das ist die Urreaktion auf die Begegnung mit Gott, wenn wir Götzendiener sind. Dieses Verbergen ist ja auch das Erste, was in der Bibel passiert mit den Menschen fast. Sie sündigen, Gott kommt und sie verbergen sich vor seinem Angesicht. Auch daran sollen wir denken. Im Kern geht es ja auch in dem Sündenfall auch um Götzendienst. Menschen, die gesagt haben, wir werden uns nicht regieren lassen von Gott. Wir werden seinen Vorstellungen von Gut und Böse nicht uns unterordnen, sondern wir werden selber bestimmen. Es ist doch gut, uns von diesem Baum zu ernähren. Wir bestimmen. Sie geben die Herrschaft über ihr Leben nicht Gott. Sie suchen Sicherheit in den Dingen, die er gemacht hat. Sie suchen darum Sicherheit in der Schöpfung. Und als Gott sie dann sucht, verbergen sie sich im Garten. Sie verbergen sich unzureichend mit Feigenblättern. Und deswegen endet also die Menschheit hier in Offenbarung 6 genauso, wie sie direkt nach dem Sündenfall begonnen hat. Im Verbergen und Weglaufen vor Gottes Angesicht. Und es ist vergeblich. Gott hat sie dort gefunden und er wird sie jetzt auch am Ende der Zeit wiederfinden. Wir haben also gesehen, dass Gott Gericht über die Menschheit bringt. Daran sollen wir hier denken, für ihre Verfolgung und Unterdrückung von Gottes Volk. Und als Zweites für ihren Götzendienst. Schaut noch mal kurz in Vers 10. Da sehen wir das Gebet der Heiligen und sie bitten darum, wie lange, o heiliger und wahrhaftiger Herr, richtest du nicht und rächst unser Blut nicht an denen, die auf der Erde wohnen? Wir sind also weiterhin in der Vision, denkt daran. Die auf der Erde wohnen, ist ein Bild, das genommen wird in der Offenbarung, um diejenigen darzustellen, die ihr Leben mit dieser Erde verbinden, die ihre Identität darin suchen, für die irdischen Dinge zu leben. Also es gibt die im Himmel, das sind die Christen, und es gibt die auf der Erde, das sind die Gottlosen. Wenn wir dann auf unsere Erde schauen, dann sehen wir natürlich, auf der Erde ist es vermischt. Aber vor Gottes Vision ist das ganz klar getrennt. Die Erdenbewohner sind also diejenigen, die ihre Identität in der Erde suchen. Wir werden eines Tages ja auch auf einer erneuerten Erde wohnen. Also die Erde an sich ist nichts Schlechtes, aber es geht darum, dass hier Menschen sind, die so sehr mit dem Irdischen verbunden sind, mit dem Weltsystem, wie Johannes es dann nennt, dass sie als Erdenbewohner identifiziert werden können. Also das ist, wer du bist. Du kriegst den Namen Erdenbewohner. Und das wird noch mehr auftauchen in Offenbarung. Die Kategorien von Menschen, die hier dann angesprochen werden, die sehen wir später in der Offenbarung ebenfalls. Haben wir jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber sie gehören zu denjenigen, die sich dem Tier anschließen. Sie tragen sein Zeichen an der rechten Hand oder an der Stirn. Sie haben sich also der Anbetung dessen gewidmet, der gegen Gott sich auflehnt. Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, das Volk Gottes zu verfolgen und zu unterdrücken. Wenn also hier das Gericht über die Schöpfung beschrieben wird, dann geht es darum aufzuzeigen, dass alles, worin die Menschen ihre Sicherheit zu finden meinen, zerstört werden wird. Wenn schon die permanentesten und die feststehenden Teile der Schöpfung, also die Berge und der Himmel, erschüttert werden, dann werden es auch die Menschen sein, die hier ihre Sicherheit suchen. Diese irdischen Sicherheiten werden weggenommen. Und so werden sie entblößt, wie am ersten Tag bei Adam und Eva, vor Gott stehen, am Tag des Gerichts. Zum Abschluss schauen wir uns als Viertes zu dem sechsten Siegel die Quelle des Gerichts an. Das ist der Vers, der angestrahlt ist. Die Reaktion der Menschen auf diese Ankündigung von Gottes Kommen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns, und wer vermag zu bestehen? Die Menschen möchten sich vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes verbergen, denn der große Tag ihres Zornes ist gekommen. Wir sehen also wieder hier, wie in Kapitel 5, die Betonung auf die Einheit zwischen dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Man findet unter Menschen und oft auch unter Christen, auch bei einem selber manchmal, die Vorstellung, dass Gott der Vater derjenige ist, der so viel Zorn hat auf die Menschheit und der eigentlich mal besänftigt werden muss. Und sein Sohn kommt und sagt ihm: Komm mal runter, beruhig dich, es wird alles wieder gut. Das ist nicht der Fall. Der Vater auf dem Thron und das Lamm inmitten des Thrones, sie handeln hier zusammen. Und es ist ihr Zorn gemeinsam. Das Lamm ist nicht einfach das Werkzeug des Thronenden. Das Lamm selbst führt seinen eigenen Zorn aus. Er bringt diese Gerichte. Also wenn man diese Stellen aus dem Alten Testament anschaut, die wir schon gesehen haben, da wird immer gesagt, das hier ist das Gericht Gottes, Jahwes. Und hier wird gesagt, diese Stellen beziehen sich auf den Zorn des Lammes und des Vaters. Was sagt das über Jesus aus? Er ist auf einer Stufe mit dem Vater. Das Lamm ist, wie zu Beginn von Offenbarung ausgedrückt, in Offenbarung 1, Vers 5, er ist der Fürst der Könige der Erde. Die Könige, die Obersten, die Mächtigen, über sie alle thront seit seiner Himmelfahrt Jesus Christus, das Lamm Gottes. Er richtet sie, teils schon jetzt, aber eines Tages endgültig. Und sie müssen von dem höchsten König Rechenschaft ablegen. Jetzt und dann. Sie empfangen seinen gerechten Zorn. Und das wird der Tag sein, an dem unsere Gebete, wie im fünften Siegel beschrieben, endgültig erhört werden. Wenn jede Ungerechtigkeit und Bosheit gerichtet wird, wenn alle Feinde Gottes und des Lammes gerichtet werden. Es wird ein Tag sein, an dem wir uns freuen und jubeln werden über Gottes Gerechtigkeit. Nicht über die persönliche Genugtuung, die wir erfahren, sondern darüber, dass Gott sich tatsächlich als wahrhaftig, so wie sie ihn angerufen haben im fünften Siegel, als wahrhaftig und gerecht erweist. Dass er seinen Namen verteidigt hat, dass er die Ehre bekommt, die ihm gebührt, von jeder Zunge im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Wenn wir an das Endgericht denken, freuen wir uns darüber. Und das ist nicht so einfach, wie es klingt. Was ist mit unseren Kindern? Werden wir darüber jubeln, dass Gott auch da gerecht ist? Sind wir so an Gottes Gerechtigkeit interessiert, dass wir auch auf seine Seite stehen, wenn es um Menschen geht, die uns lieb sind? Wenn wir jubeln über Gottes Gerechtigkeit, über Menschen, die wir hier geliebt haben, das ist der Kampf, in dem wir stehen. Unsere tiefste Freude wirklich in Gott und in seiner Ehre zu finden, egal was dagegen spricht. Vertrauen wir ihm so sehr? Wir dürfen das nämlich. Der Text schließt mit der Frage, wer vermag den großen Tag ihres Zorns zu bestehen? Das klingt nach einer rhetorischen Frage. Niemand natürlich. Aber es ist nicht eine rhetorische Frage. Schaut weiter, Kapitel 7, Vers 9. Ich lese Vers 9 bis 12. Danach hatte ich ein Gesicht, also eine Vision. Ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Völkerschaften und Stämmen, Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, mit weißen Gewändern angetan und mit Palmzweigen in ihren Händen. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, die Rettung ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier lebendigen Wesen herum und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht, beteten Gott an und riefen, Amen, Lobpreis und Herrlichkeit, Weisheit und Danksagung, Ehre, Macht und Stärke gebühren unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Hier sehen wir, wer vor dem Thron Gottes bestehen kann. Vers 14b sagt uns das. Der Älteste erklärt es Johannes. Er sagt, ich weiß nicht, wer die Menschen sind, du weißt es. Er sagt, es sind diejenigen, die ihre Gewänder gewaschen haben und sie weiß gemacht haben im Blut des Lammes. Und so ist die Frage, die sich uns heute durch diesen Text stellt, worin birgst du dich? Wo suchst du Zuflucht? Am Tag des Zorns wird es nicht darauf ankommen, was wir geleistet haben, auch nicht in der Zeit, nachdem wir Gott unser Leben gegeben haben. Es wird darum gehen, worin wir unsere Sicherheit suchen. Suchen wir sie wie die Götzendiener hier in unseren eigenen vergänglichen Höhlen und Felsen der Welt. Schaut mit mir in Kapitel 7, Vers 9 nochmal. Die Größe der Gnade Gottes. Es ist eine riesige Menschenmenge von allen Menschen auf der Welt, von allen Völkerschaften der Welt. Sie ist erlöst vor ihm. Er hat Rettung gewirkt und dafür preisen sie ihn, dass er einen Weg geschaffen hat, seinem Zorn zu entfliehen. Einen Weg geschaffen hat, wie sie stehen können vor ihm. Dafür preisen sie ihn. Er hat sie aus der Sünde errettet, sodass sie auf der Erde mit ihm regieren werden. Gott ist darin nicht ungerecht. Wie kann er in Siegel 6 Gerechtigkeit ankündigen und dann in Kapitel 7 welche zulassen, die diesem Gericht entgehen? Das Endgericht wurde für die Seinen bereits abgehalten. Das Lamm wurde für sie geschlachtet. Sie wurden mit seinem Tod erkauft. Er konnte durch seinen Tod den Zorn Gottes stillen. Und sein Tod war ebenfalls begleitet von Zeichen am Himmel und Erde, nicht wahr? Dunkelheit, Auferstehungen, Steine, die zerbarsten, Vorhang des Tempels, der in zwei gerissen ist. An dem Tag, da wurde Endgericht gehalten für dich und mich. Darum steht er jetzt zusammen mit dem Vater im Zentrum unserer Anbetung. Und wir preisen ihn für das Heil, das er gewirkt hat. Wir preisen ihn für die Gerechtigkeit, die er gewirkt hat am Kreuz, die er wirken wird am Ende der Zeit. Und deswegen die Aufforderung, wende dich heute dem Lamm Gottes zu. Wasche deine Kleider wie diese erlöste Schar hier im Blut des Lammes und erfahre diese Erlösung. Das Endgericht hat das Lamm bereits getragen. Bekenne dem Herrn Jesus deine Sünden und bitte ihn um Vergebung und suche fortan dein Leben, bestimmt von seinem Reich zu leben und nicht mehr von den vergänglichen Dingen dieser Welt. Ich schließe mit Versen aus Joel 2, die wir vorhin betrachtet haben, und ich lese noch ein Stück weiter. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat und unter den übrig geblieben, die der Herr berufen hat. Lass uns zusammen diesen großen, gütigen und gerechten Gott anrufen. Amen.